Ich bin Philipp.
Mein Name ist Konrad. Hier ist Spargel auf dem Balkon.
Spargel auf dem Balkon ist ein Projekt, in dem wir uns wöchentlich treffen, um gemeinsam über Literatur zu diskutieren und zu philosophieren.
Wer will das denn bitte nicht? Wir haben auf jeden Fall viel Spaß.
Guten Appetit!
Heute geht es um das Werk Die Pest von Albert Camus. Wir haben in der Biografiefolge schon etwas über die Hintergründe geklärt. Philipp, wie ging es dir denn mit dem heutigen Text?
Also ich war sehr gespannt darauf, das Buch zu lesen, weil du hast ja sehr viel darüber geschwärmt, ein bisschen, du hast es mir mal vor einer längeren Zeit empfohlen, es zu lesen, warst da recht überzeugt davon, deswegen war ich sehr, sehr,
ach krass.
Ja, und ich muss sagen, ich verstehe den Hype drum, auch wenn man drüber nachdenkt, was eigentlich auch passiert ist in den letzten Jahren,
ja.
Mit Corona und die Pest, hat da schon ein bisschen was zusammen zu tun, aber ich muss insgesamt sagen, fand ich das Buch recht langweilig insgesamt.
Ja.
Und das hat mich jetzt nicht so ganz vom Hocker gerissen. Vielleicht ist es auch einfach, weil wir jetzt schon Camus ganz schön durch sind. Deswegen, weiß nicht, vielleicht hat es ein bisschen so den Charme abgefärbt. Nicht abgefärbt, sondern ein bisschen nachgelassen oder so. Kann auch sein.
Also um es jetzt ein bisschen einzuordnen, was du gesagt hast, dass ich dir schon mal empfohlen habe. Also ich habe das Buch tatsächlich, die Pest tatsächlich das erste Mal als Hörbuch während der Corona-Krise gehört.
Mhm.
Also ich glaube, 2021, da war die schon nicht mehr ganz so frisch, aber zumindest war das noch ein Thema insgesamt so, also Masken, Inzidenz, was auch immer. Und das hatte, glaube ich, damals auch einen kleinen Hype, dieses Buch.
Ja, das war so viel ausverkauft auch, die Bücher zu Beginn von Corona.
Und ich muss sagen, damals fand ich das auch ziemlich gut.
Ja, verständlich. Wenn man so in der Situation ist, kann ich mir das richtig gut vorstellen.
Ich konnte das auch durchaus ein-, zweimal dann verwenden. Also wenn man so rumphilosophiert mit Freunden.
Ja, dann das hast du mir auch geschrieben. Das hast du mir auch geschrieben. Ah ja, das habe ich mal verwendet. Und so, okay.
Ja,
dann
genau.
Muss auch sein.
Also dann kann man sehr cool so sagen zu Freunden, so, ja, in der Pest wird es zum Beispiel so und so gemacht. Also wie gesagt, habe ich da ein-, zweimal so verwendet. Ja. Ich fand es aber damals schon für Corona eigentlich unpassend.
Ja, echt? Okay, interessant.
Tatsächlich,
warum?
Ja.
Das werden wir dann sehen.
Ja, und ich muss auch sagen, also ich habe ja schon sehr oft gesagt, so ja, damals, also man kann schon raushören, mir geht's genau wie dir. Also wenn man sich, damals fand ich Camus noch sehr faszinierend, wenn man sich so mehr mit Camus beschäftigt hat.
Ist es nicht so besonders.
Die Faszination ist ein bisschen weg,
sage
ich es mal so. Aber ich finde es trotzdem noch ein ziemlich gutes Werk insgesamt.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube, man kann sich schlechtere Bücher lesen, auch durchlesen auf jeden Fall.
Man kann Dienstagnachmittag schlechter verbringen. Ja, als Quelle habe ich zumindest diesmal verwendet, neben dem Originalwerk getabstract.com von Isabelle Kielens von der Uni Potsdam. Die Arbeit, die Rezeption Albert Camus in Lettland, wo ich dann auch noch etwas über einen realen Bezug zu diesem Werk sagen werde. Was hast du denn für Quellen so verwendet?
Ich habe auch mir Get Abstract durchgelesen, dann Study Smarter, deine normale Quelle.
Ja.
Und natürlich mein Literaturkreis und das Buch natürlich selber.
Sehr gut. Ich würde sagen, dann sind alle jetzt schon mal sehr gespannt. Ich bin zumindest sehr gespannt, was du zu sagen hast. Wir gehen jetzt erstmal Inhaltszusammenfassung. Guten Appetit.
Die seltsamen Ereignisse, denen diese Chronik gewidmet ist, haben sich 1940 in Oran abgespielt. Man war allgemein der Ansicht, sie gehörten ihres etwas ungewöhnlichen Charakters wegen nicht dorthin. Auf den ersten Blick ist Oran nämlich eine ganz gewöhnliche Stadt, nichts mehr und nichts weniger.
Ja, also wir haben jetzt gerade schon gehört, wir befinden uns in Oran. Ist es der Anfang?
Das ist genau der Anfang, so beginnt die Pest.
Ja, Oran ist eine langweilige algerische Hafenstadt.
Ja.
Und
nicht unbedingt langweilig, einfach nichts Besonderes.
Ja, eine gewöhnliche.
Ja.
Und hier ist es jetzt so, der Plot beginnt damit, dass vermehrt tote Ratten gefunden werden. Und zuerst beachtet es niemand. Wir haben hier die Hauptperson, den Dr. Rieu, der seine Frau gerade ins Sanatorium gebracht hat. Die ist krank und der geht da so seinem Alltag nach und besucht unter anderem einen Selbstmordversuchter, sage ich mal, der halt versucht hat, Selbstmord zu begehen. Ich glaube, du hast auch noch ein gutes Zitat, wie diese Ratten erstmal nicht beachtet werden.
Ja. Am Morgen des 16. April trat der Arzt Bernard Rieu aus seiner Wohnung und stolperte mitten auf dem Flur über eine tote Ratte. Im Augenblick schob er das Tier beiseite, ohne es zu beachten, und stieg die Treppe hinunter. das ist so die erste Weise, wie der Leser und auch der Doktor mit Ratten, toten Ratten konfrontiert wird. Und so wie er es nicht beachtet, so in der Art ignoriert der Hausmeister des Hauses, in dem er wohnt, ja, die Ratten. Er sagt, es gibt gar keine Ratten hier. Was ja irgendwie komisch ist, weil es gibt Ratten. Das ist ein bisschen, ja, nicht eine Lüge, sondern irgendwie eine chauvinistische Einschätzung. Nein, ich bin richtig und es kann gar nicht anders sein, so in die Richtung.
Ein bewusstes Ignorieren.
Ja.
Eine schleichende Gefahr.
Es ist ihm auch peinlich einfach, dem Hausmeister.
Ja, und wir haben jetzt dann, der Arzt trifft auf den Reporter Raymond, und der will eigentlich oder ist eigentlich in der Stadt, um Leute zu den Lebensverhältnissen der Araber hier zu interviewen. Zudem meint dann Rieu auch, also ist jetzt eine Nebensache, aber finde ich cool, er dürfte ohnehin nicht die Wahrheit schreiben als Reporter. Und stattdessen entschließt er sich dann, weil dem ja niemand so richtig Auskunft zu geben will, über Ratten zu schreiben. Und auch die Patienten, bei denen die Rieu besucht, sind die Ratten so ein bisschen Thema, aber halt eben noch nicht so ganz offiziell. Also man redet drüber, aber es wird auch ein bisschen verschwiegen, es ist ein bisschen ein komisches Thema. Und die Zeitung erklärt dann auch eines Tages, es erschreckt sich dann so ein bisschen über die Zeit, die Rattenplage für beendet. Zu dieser Zeit tritt dann aber der erste erstmal rätselhafte tote Mensch auf. Das ist dann auch langsam kein Einzelfall mehr, also da kommen dann ein paar mehr Tote dazu, die dann sehr schnell durch so sehr ähnliche Symptome, Fieber, so beulenartige Auswüchse sterben. Und die Ärzte sind sich eigentlich einig, zumindest die es zugeben wollen, es kann sich eigentlich nur um die Pest handeln.
Aber es will sich keiner eingestehen, dass es wirklich die Pest ist. Ich glaube, es wird auch öffentlich nicht so dargestellt, oder? Es ist immer ein bisschen so ein kleines Geheimnis.
Ja, also ich glaube, da gibt es auch so eine Ratssammlung mit dem Bürgermeister und so, und die Ärzte sagen so, ja, das kann eigentlich nur die Pest sein. So, sind sie sich ganz sicher? Wollen sie nicht? Könnte es nicht auch das hier sein? Also niemand will es wahrhaben. Trotzdem beginnen dann so die ersten Hygienemaßnahmen einzusetzen, wenn Brust ausgehängt und erste Einschränkungen gemacht. Es findet aber eine exponentielle Vermehrung statt, was dann schließlich dazu führt, dass der Notstand in der Stadt ausgerufen wird. Also die Leute werden in der Stadt eingeschlossen und die Tore werden geschlossen. Das ist so eine gute alte Hafenstadt, wo es noch eine Mauer gibt. Und der Reporter Raymond will dann fliehen und fragt dann Rieu auch, was er davon denkt. Und der lehnt aber die Flucht ab. Vielleicht auch ganz spannend so für Interpretation später. Der Pfarrer predigt dann, dass die Leute es verdient haben, hier mit dieser Plage gequält zu werden. Das ist die gerechte Strafe Gottes ist, und die Lage verschlimmert sich. Wie gesagt, alles über einen längeren Zeitraum. Soziale Unzufriedenheit beginnt zuzunehmen. Es werden neue Maßnahmen verhängt, weil jetzt beginnt sich dann die Krankheit auch über die Lunge ansteckbar zu machen. Und ein Patient, den Rieu besucht, ist Schriftsteller, und der zeigt ihm dann, weil die Lage so prekär ist, ein Werk, das er in den letzten Jahren gemacht hat, und stellt sich raus, dass es eigentlich nur ein Satz ist, den er halt möglichst arg wiederholt hat, weil der perfekt sein soll.
Ja.
Ja, es gibt dann auch noch eine Gruppe von Freiwilligen, die dann den Ärzten helfen. Also da haben wir das Gute in den Menschen, wenn man so will. Und die wissen, dass sie sich eigentlich damit in eine lebensgefährliche Lage begeben, indem die da helfen. Aber man versucht eben hier zu helfen. Es gibt einen Arzt, der dann an der Forschung für eine lokale Variante des Impfstoffs gegen die Pest arbeitet. Und es werden auch erste Statistiken gegen die Krankheit gemacht. Also hier haben wir vielleicht die wissenschaftliche Seite.
Rambert will raus. Er ist der Selbstmordversuchler.
Nee, er ist der Reporter.
Also,
der Selbstmordversuchler ist so ein Schmuggler.
Ach so, ups. Und dem geht es besser denn je, weil er will ja, dieser Schmuggler verdient Geld eben, damit Leute raus und rein wollen oder irgendwas geschmuggelt wird eben. Ja,
der Selbstmordversuchler geht es in der Krise hier.
Ja, perfekt. Sehr gut.
Ja.
Und es kommt aber immer was dazwischen, und deswegen wird Rambert nicht rausgeschmuggelt. Ja. Dann gibt es einen gewaltsamen Aufstand in der Vorstadt, und da Es sterben so sehr viele Leute, weswegen dann Massengräber ausgehoben werden, Verbrennungen veranstaltet werden und Rambert will sich dann aus Scham gegenüber den Freunden dann doch da bleiben, also er entscheidet sich dagegen zu fliehen.
Ja, in der Vorstadt sind eher so die ärmeren Leute.
Ja.
Ja. Als nächstes kommt dann so eine sehr lange Schilderung von dem Todeskampf eines Kindes, also das ist sehr dramatisch, wie hast du das wahrgenommen?
Ja, es ist schon, ich meine, ich finde, es war gar nicht so krass unterschiedlich, weil überall ist es schlimm und da ist einfach nochmal was Schlimmes passiert, das ist irgendwie indiskriminiert in diesem Teil eigentlich, aber ja.
Also das ist so der Höhepunkt, würde ich sagen, von diesem Werk, also wenn auch über dieses Werk geredet wird und wenn dann gesagt wird, da werden drastisch die schlimmen Seiten von so einer Krankheit gezeigt, dann wird immer diese Szene rausgepickt, also ich habe das schon öfter gehört, dass dann eben diese Szene zitiert wurde. Das Besondere an dieser Szene ist jetzt, Rieu, der Arzt, steht diesem Kind bei, das da im Todeskampf liegt und er kann aber nichts machen. Er hilft, obwohl er weiß,
es bringt nichts. Eine Sinnlosigkeit. Ja. Ist das nicht absurd irgendwie?
Ja, genau. Das Kind stirbt dann aber letztendlich trotzdem und das führt dann dazu, dass der Pfarrer so ein bisschen umgestümpft ist. Der hat ja, ich habe am Anfang schon so einen Satz kurz gesagt, der war da so, das ist die gerechte Strafe Gottes. Ja. Hier stimmt jetzt mildere Töne an. Er sagt,
er hat ja auch eine riesige Predigt gemacht, wo er genau das gesagt hat. Es ist alles richtig, wie es jetzt hier passiert.
Ja, und hier sagt er jetzt, also das ist ein unschuldiges Kind. Hier stirbt, das eigentlich keine Sünden auf sich geladen hat. Sowas kann ich in keinster Weise irgendwie rechtfertigen. Mhm. Er sagt aber, man soll trotzdem auf Gott vertrauen, dass alles seine Richtigkeit hat, weil die Alternative, also nicht auf Gott vertrauen, ist schlimmer als das.
Kennt man auch irgendwoher, diese Argumentation, oder?
Dann stirbt der Pfarrer allerdings, erkrankt selbst und stirbt dann selber relativ schnell. Dann ist erstmal die Sache mit der Kirche hier vorbei.
Beendet. Zu Grabe getragen.
Was auch beendet ist, ist dann mehr oder weniger die Pest. Und zwar ist jetzt hier das erste Mal so, dass die Kurve abflacht. Also das hat sich über so ein Jahr erstreckt und jetzt ist November.
Das ist vielleicht sich wichtig im Kopf zu behalten. Dieses Jahr hat nochmal vielleicht eine symbolische Bedeutung, aber dazu komme ich später nochmal.
Okay, sehr gut. Und das liegt unter anderem daran, dass das Serum, ich habe ja vorhin gesagt, der eine Kollege von ihm ist da so in der Impfstoffentwicklung täglich, tut auch eben an Serum rumexperimentieren, was da vielleicht helfen könnte. Und das ist tatsächlich wirksam. Es gibt aber trotzdem immer noch viele Tote. Wir haben jetzt dann vor allem in armen Vierteln ein Problem, dass Leute sich nichts mehr zu essen leisten können. Hunger bricht aus, was dann auch wieder zu großen Demonstrationen führt. Jetzt bekommt der Arzt Rieu bei dem Besuch bei einem Kranken wieder eine Geschichte erzählt. Und zwar sagt er, er war eigentlich immer, oder bei einem Freund, glaube ich, der ist gar nicht krank, der Gegner, er war eigentlich immer Gegner der Todesstrafe, was dran liegt, dass sein Vater Richter war und der hat jemanden zu Tode verurteilt. Das fand er absolut nicht gut. Und er hat sich dann eben Leuten angeschlossen, die auch gegen die Todesstrafe gekämpft haben. Und diese Mitstreiter gegen die Todesstrafe haben aber dann die Todesstrafe ausgeführt, um für eine Welt ohne Todesstrafe zu kämpfen.
Das ist auch sehr interessant, dass man das, wie du es jetzt gesagt hast, das ist auch ein großer Streitpunkt zwischen Sartre und Camus. Ich glaube, da hat es auch ein bisschen so reingespielt.
Ja, das ist ja dieses Werk, ich glaube, 53 erschienen. Und so mehr oder weniger mit 47, mehr oder weniger mit oder im Zuge dann auch wurde als Essay der Menschenrevolution.
Revolte.
Zurück zum Thema. Wir sind jetzt kurz abgestellt. Er bekommt diese Geschichte hier erzählt und er verlässt dann diese Mitstreiter, die gegen die Todesstrafe, mit der Todesstrafe kämpfen. Er sagt, er war da, als er da dabei war, selbst verpestet und will jetzt da konsequenter gegen kämpfen. Jetzt besucht er wieder diesen einen Kranken, der Schriftsteller ist und der bittet ihn, den Roman, der aber nur einen Satz erkennt, zu verbrennen. Auch sehr symbolisch. Und dieser Patient erkrankt dann auch erst an der Pest, wird dann aber wieder gesund. Und insgesamt gehen auch die Erkrankungszahlen zurück. Und zu Weihnachten gibt es dann wieder lebende Ratten. Also die ersten lebenden Ratten werden wieder gesichtet. Und dann ein kleiner Zeitsprung, Ende Januar kommt dann eine große Feier. Die Pest scheint besiegt, die Tore werden geöffnet, also die Stadt kann sich wieder öffnen. Dieser eine Freund, der die Geschichte gegen die Todesstrafe erzählt hat, stirbt dann aber noch an der Pest, so als ein letztes Opfer. Und er sagt, er hat seinen Kampf verloren. Rieu fragt sich dann aber, was er eigentlich gewonnen hat. Er kann seine Frau wiedersehen, er weint vor Freude und Rührung. Und als er dann durch die Stadt, durch die Freudenmassen läuft, ist dieser Typ, der am Anfang Selbstmordversuchler war, dann hier geschmuggelt hat, völlig außer Sicht, er schießt in die Menge und muss von der Polizei gestoppt werden, zeigt aber diese Haltung, dass die Krankheit eigentlich nie richtig ausgerottet werden kann, sondern dass sie immer wieder kommen kann. Jetzt sind wir am Ende. Er kommt zu dem Patient, den er ganz am Anfang besucht hat, zurück, also noch bevor die Pest ausgebrochen ist, der lustigerweise in der Erbsen zählt. Das ist eine Referenz zu Wojtek. Ich weiß nicht, kann mir noch lieber Georg Büchner reden können, aber fällt mir gerade einfach so auf. Und der meint dann am Gespräch...
Schon sehr kleinkariert, dass du das jetzt gesagt hast.
Danke. Er meint dann am Gespräch, dass die Menschen eigentlich immer gleich sein werden und sich nie richtig ändern werden. Rieu stimmt zu. Also er ist der Meinung, dass die Pest jetzt eigentlich nichts geändert hat. Rieu stimmt zu. Er meint aber, dass er selber gelernt hat, dass er in den Menschen mehr Bewunderung findet als Verachtung für sie. Damit endet dieses Werk. Was sollen wir jetzt damit erstmal anfangen? Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in die Analyse und die Interpretation.
Eine bewährte Art, eine Stadt kennenzulernen, besteht darin, herauszufinden, wie ihre Bewohner arbeiten, wie sie lieben und wie sie sterben. Das ist ein Zitat aus dem Anfang von Die Pest. Und woran erinnert dich arbeiten, lieben und sterben und kennen, also und kennenlernen? An diesen drei Charakteristiken etwas kennenlernen. Woran erinnert dich das vielleicht bei Camus?
Bei Camus?
Ja.
Also vielleicht am ehesten noch der Fremde?
Ja, genau. Das habe ich auch gedacht. Okay. Nämlich, was erfahren wir in der Fremde von dem, wie heißt der Typ nochmal? Egal, auf jeden Fall von dem Typen. Er arbeitet.
Haben wir schon eine Folge gemacht? Kein Mann.
Er arbeitet, er liebt und er stirbt. Mehr passiert eigentlich in dem, also.
Und er mordet.
Oh ja, gut, das ist ein Spoiler, aber egal. Ist ja schon draußen, müssen Leute schon gehört haben.
Das Buch ist über 50 Jahre alt.
Nein, aber das
finde ich
irgendwie. Aber das fand ich irgendwie, dass Camus da ein bisschen konsequent ist, dass er genau das auch wieder aufgegriffen hat. Das finde ich ist ein bisschen so der Fremde in Kürze.
Das stimmt.
Vielleicht ein bisschen zu den Themen, die dort behandelt werden. Ich fand, es war sehr viel Christentum und Gott in dem Buch vorhanden. Vielleicht, weil so viel Tod dabei ist und Menschen können eigentlich, wenn Tod da ist, kommt sehr häufig die Kirche oder Spiritualität in irgendeiner Form da rein. Ich habe mal Störung F gemacht und nachgeschaut, wie oft Gott und irgendwas mit Christ, also Christentum, Christen oder so vorkommt. Gott kommt ungefähr 50 Mal vor.
Stabil.
Und Christ 170 Mal. Das ist schon sehr häufig. Also ich habe mich nicht nur...
Und es gibt keine Person, die Christian heißt.
Ja. finde ich schon heftig. Es gibt eine Stelle, wo beschrieben wird, dass Christen Abyssinien, das ist das moderne Äthiopien, dort hat auch die Pest gewütet und dort ist die Pest als Erlösung Gottes wahrgenommen worden. Und Überlebende oder noch nicht angesteckte Personen, die halt nicht gestorben sind, die haben sich in die Kleidung der Toten eingewickelt, damit sie dann schneller bei Gott sind, also sterben. Das ist so ein bisschen Euphemismus. Und ich glaube, das war Panelou, der gesagt hat dann...
Also der Pfarrer?
Ja, der Pfarrer. Ja. Man darf es nicht eiliger haben als Gott. Also irgendwo dieses Gott entscheidet und wir sind einfach nur da, um seine Entscheidungen nachzuführen.
Ich glaube, generell wird das Christentum hier so angeführt als die alte Ordnung so ein bisschen, als das alte... als die alte Norm, die aber ja hier dann stirbt.
Ja.
Also der Pfarrer stirbt.
Wortwörtlich.
Ja. Und das repräsentiert ja so wieder so ein bisschen diese Unsicherheit im 21. Jahrhundert,
ja, oder? Weil ja. du Weltordnung sagst, oder neue Weltordnung, ja. Alte Weltordnung, hier ist auch noch ein Zitat, aber da die Weltordnung durch den Tod bestimmt wird, ist es vielleicht besser für Gott, wenn man nicht an ihn glaubt und dafür aller Kraft gegen den Tod ankämpft, ohne die Augen zu dem Himmel zu erheben, wo er schweigt. Also ich finde, das ist ein kompliziertes Zitat, aber ich finde, es zeigt auch nochmal irgendwie dieses komplexe Verhältnis zu Gott. Also es gibt da ganz viele Möglichkeiten, damit umzugehen. Man kann nicht an Gott glauben, man kann an Gott glauben, man kann glauben, dass er existiert, aber irgendwie nicht dran glauben oder irgendwie...
Ja, man kann für möglich halten, dass er existiert.
Ja, ja, irgendwie, das ist richtig schwierig. Es gibt viele Möglichkeiten. Und hier wird zum Beispiel eine ein bisschen auch ja, einfach eine komische Beziehung aufgebaut, finde ich. Oder wie hast es du
für mich hat es so gewirkt, als ob Camus in der Pest sagen will, die alte Weltordnung funktioniert nicht mehr bezogen auf unsere heutige Zeit. Ja. Also du hast diese Pest, die da in der Stadt wütet, und der Pfarrer sagt, das ist die Strafe Gottes. Aber
und dann stirbt ein unschuldiges Kind und das
genau,
kann man nicht.
Genau. Und niemand kann das mehr so richtig verstehen. Alle denken so, das passt nicht mehr so ganz. Und auch der Pfarrer muss ja dann seine eigene Meinung widerrufen.
Es ist die typische Theodizee-Frage. Ja, warum passiert Schlechtes in der Welt?
Richtig.
Warum
richtig.
Passiert Schlechtes in der Welt, wenn wir einen allmächtigen Gott hat, der genau das verhindern kann?
Ja, ja.
Also das ist natürlich, ja.
Also mit dem, was ich jetzt noch sagen will, mit der verändert seine Meinung, es ist nicht mehr dieses endgültige, allgemeingültige.
Ja.
Also, ja, ich einfach diese alte religiöse Einstellung funktioniert nicht mehr auf unsere heutige Welt. Ich
glaub, was du gemeint hast, also das ist ja auch irgendwo eine Unsicherheit, oder? Wenn wir wissen, okay, damals hat man gewusst, okay, wir haben Gott, hat schon alles richtig, das ist eigentlich sicher, sage ich mal irgendwie. Also, und jetzt gibt es keine Weltordnung mehr, kein Gott, der sagt, okay, alles ist gut.
Dann ist im Notzustand, im Ausnahmezustand.
Ja, dann ist irgendwo doch Unsicherheit da und auch Verzweiflung. Und ich glaube, das ist auch etwas, was die Pest so anziehend macht für Menschen in einer Notsituation. Und ich meine, diese Verzweiflung zu lesen und zu wissen vielleicht, okay, das ist menschlich, das ist normal, so zu sich so zu fühlen. Ich glaube, das ist ein Grund, warum es am Anfang der Corona-Pandemie so, ja, schnell ausverkauft war.
Man muss sich auch überlegen, in welcher Zeit, also weil du jetzt die Unsicherung, Verzweiflung ansprichst, in welcher Zeit hat Camus dieses Werk geschrieben?
Während des Zweiten Weltkriegs.
Das war die Zeit während dem Zweiten Weltkrieg. Und ich habe schon öfter gehört, dass die Pest eine Analogie zum Nationalsozialismus
ist. Ja, dazu komme ich auch noch.
Sehr gut, sehr gut.
Ja, ja. Aber vielleicht, um nochmal auf die Verzweiflung einzugehen, habe ich mir ein paar Zitate herausgeschrieben. Es wird gesagt, sogar die sie nicht haben, tragen sie im Herzen. Also die Leute, die nicht an der Pest erkrankt sind, nicht selber, die Symptome haben mit, keine Ahnung, was die Symptome sind, möchte ich jetzt nicht sagen, ist ein bisschen ekelhaft, aber selbst die haben Angst zu sterben. Also man muss sie ja nicht haben, das ist so ein bisschen terrorartig, oder? Also man muss nicht selber sterben oder man muss nicht selber betroffen sein, um trotzdem diese Angst zu haben.
Mhm.
Dann finde ich auch noch interessant, ich weiß nicht ganz, wie das jetzt in unserer heutigen Pandemie der Fall war, aber einfach die Veränderung der Menschen innerhalb oder während der Zeit wird durch die zwei Zitate, die ich jetzt gleich vorlesen werde, deutlich. Erkundigungen ergaben, dass es sich um aus der Quarantäne zurückgekehrte Leute handelte, die vor Trauer und Unglück den Kopf verloren haben und ihr Haus in Brand steckten, weil sie sich einbildeten, die Pest darin zu vernichten. Man hatte große Mühe, diese Unternehmungen zu bekämpfen. Ihre Häufigkeit setzte des heftigen Windes wegen ganze Viertel ständiger Gefahr aus. Also ich finde, da merkt man auf jeden Fall die Willkürlichkeit oder diese, ja, man weiß gar nicht, wie man das jetzt beenden soll, weil es so aus den Ufer läuft. Aber eben diese Veränderung der Menschen zwischen vor und nach der Pandemie.
Der Pest.
Ja, ups.
Keine Pandemie,
das ist eine Epidemie. Zu Beginn.
Ich glaube nicht mal. Also ich glaube, wenn das so.
Doch, eine Epidemie ist.
Regional beschränkt, ja. Aber das ist ja nicht mal regional, das ist ja nur eine Stadt.
Das ist eine Stadt. Stadt, das ist doch die
Region. Ich glaube, das heißt dann
anders. Auf jeden Fall. Zu Beginn der Pest erinnerten sie sich noch sehr wohl an Menschen, die sie verloren hatten und nun vermissten. Sie erinnerten sich deutlich an das geliebte Gesicht, an sein Lachen, an diesen oder jenen Tag, den sie nachträglich als glücklich erkannten. Also hier wird ja gesagt, okay, Menschen haben andere Menschen verloren, die sie liebten, aber man konnte sich noch an sie erinnern. Und das ist ja irgendwo noch ein Trost.
Ja.
Später, im Text und auch in der Pest, im zweiten Abschnitt der Pest verloren sie auch das Gedächtnis. Nicht, dass sie jenes Gesicht vergessen hätten, aber was auf das Gleiche herauskam, es war körperlos geworden. Sie erblickten es nicht mehr in ihrem Inneren. Was irgendwie so traurig ist. Es gibt ja so zwei Arten von Sterben. Einmal, dass der Mensch stirbt und einmal, dass die Erinnerung stirbt, was ja viel schlimmer ist eigentlich, weil dann ist er wirklich weg. Also das ist, ich fand die Pest an sich nicht so traurig, weil, ja, ich meine, Menschen sterben, das kennt man. Das
ist, weil man so abgestumpft ist im 21. Jahrhundert durch diese ganzen Filmchen.
Aber ich fand,
das Internet verroht uns.
Ich fand aber schon, dass das hat richtig tief geschlagen in mir, weil die Erinnerung ist wirklich etwas, was eigentlich nicht, das muss nicht sterben, aber das ist das, was die einfach zerreißt, diese Pest. Was sehr häufig, oder was Camus ja auch ein bisschen wollte, Rieu, wie würdest du Rieu beschreiben als Charakter? Sehr die Hauptperson, das ist auch die, also während des ganzen Stückes wird der Erzähler nicht genannt, wer das jetzt ist. Ich meine, es ist irgendwie klar, dass es die Hauptperson ist, aber erst am Ende bekennt er sich auch dazu, dass Rieu auch derjenige ist, der es schreibt. Mhm. Wie würdest du Rieu charakterisieren?
Also es ist auf jeden Fall ein sehr rational denkender Mensch, jemand, der aber auch Werte hat.
Ja. Welche Werte wären es zum Beispiel?
Auf jeden Fall Bescheidenheit. Er handelt nicht egoistisch, sondern tendenziell eher altruistisch, selbstlos, so eine Art. Er opfert sich für andere Mitmenschen auf, also er ist ja bereit dafür, den Tod in Kauf zu nehmen. Also er arbeitet ja literally an diesen Pestleuten. So. Ja.
Also, selbstloser kann man nicht sein.
Ja. Ist aber gleichzeitig, also macht es nicht aus dem christlichen Motiv heraus, sondern, also er ist Atheist, so im Gespräch mit dem Pfarrer, so. Ja. Ich glaube, da wird sogar gefragt, ob er an Gott glaubt und so. Er ist aber jetzt nicht wirklich gläubig.
Ja. Und
also eigentlich gar nicht.
Das ist ziemlich das Idealbild, was Camus von den Menschen hat, oder? Also, das ist die Welt, die sich Camus ein bisschen wünscht. Also, wir haben eine selbstlose Person, die Atheist ist und so weiter. Also, das ist so ein bisschen das Idealbild.
Christliche Werte ohne Christentum.
Ja, eigentlich schon. Das soll so ein bisschen, das Idealbild sein.
Und er beschreibt es ja auch, deswegen ist die Sprache, wie gesagt, er ist ja eher ein rationaler Mensch, ziemlich technisch, teilweise ein bisschen bedrohlich so.
Ja. Ne?
Es werden Worte verwendet wie absondern, Auskunft, dezimiert, Menschenberuf. Gut, das ist die deutsche Übersetzung jetzt aber, muss man
auch
dazu sagen.
Muss auch sagen. Aber auch, also so Phrasen wie der Tag, wie sich der Tag ausbreitete, ich glaube, das ging um Licht einfach nur, beschleunigte den Rhythmus seines Klagens, so technisch, die Flucht von
ist Arzt.
Flut von Schluchzern. Echt, das ist so, ich dachte mir so, lese ich hier, das ist ja ein Bericht, ist klar, aber irgendwie so gefühlslos ein bisschen.
Ja. Ich glaube, als Arzt muss man auch ein bisschen so sein.
Ja, vielleicht.
Also, wenn du da zu arg Mitleid hast, während du da an der Operie, wenn du da operierst, am offenen Leib, ich hab jetzt in die Leber, muss ich jetzt anlangen oder sowas, dann kann man das nicht machen.
Dann gibt es noch den Journalisten Rambert,
der
arbeitet für die Pariser Zeitung. Vielleicht ist das Albert Camus, der hat auch für die Pariser Zeitung gearbeitet. Nee. Aber er macht wohl die größte Entwicklung von ihm selbst
durch. Das war der am Anfang fliehen wollte, weil er so Mitleid nach seiner Frau hatte.
Das war sehr egoistisch und möchte eben nur zu seiner Geliebten.
Ja.
Aber er will ja dann eigentlich am Ende helfen.
Genau, also zwischenzeitlich, er versucht ja mit dem Schmuggler, mit dem Selbstmordmörder da irgendwie rauszukommen, das klappt nie. Und dann entschließt er sich aber aus Mitleid zu seinen Freunden doch zu bleiben und am Schluss, wie du sagst.
Ja. Vielleicht ein bisschen so Rieu aber erst am Ende ist er Rieu.
Ja, ich würde sagen, so Rieu, also die sind ja quasi befreundet. Also am Anfang versucht er ihn zu interviewen, aber die unterhalten sich ja dann öfter. So ein bisschen als Vorbild mäßig, oder?
Ja, vielleicht das Idealbild von dem Menschen und der echte Mensch, der reale, der wirkliche Mensch.
Das ist gut.
Und dann die Entwicklung, wie man das selbst durchmacht.
Vielleicht. Ja.
Dann ein Rathausangestellter, Grand, der ist derjenige, der die Schreibblockade hat, der nur einen Satz schafft, der nicht
Ich habe ihn in der Zusammenfassung Freund genannt, weil die Namen sind immer ein bisschen schwierig dann zuzuordnen.
Ja. Der ist auf jeden Fall bescheiden, großzügig, aufopferungsvoll und der soll ein bisschen das einfache Bürgertum so ein bisschen komparsenartig sein, weißt du, was ich meine? So einfach nur, um etwas zu bevölkern, so ein bisschen zu bevölkern. Dann der Selbstmordversuch da.
Ich finde das Wort gut.
Echt?
Ja, Selbstmordversuch da gefällt mir.
Dann der hat sich ja mit den Schmugglergeschäften da reich gemacht, auf jeden Fall. Bisschen vielleicht ein Kompagnon zur Pest, vielleicht ein Kollaborateur. Dazu komme ich vielleicht später noch. Er ist auf jeden Fall sehr egoistisch und will eigentlich nur das Beste für sich. Genau. Und dann der Pfarrer natürlich. Ja. Willst du vielleicht dazu noch was sagen? Oder? Das mache ich einfach. Okay, dann. Der soll natürlich offensichtlich die Kirche darstellen und er ist sehr überzeugt von sich und ich glaube, darüber haben wir auch schon genügend geredet, dass er vielleicht ein bisschen so der Wille Gottes, vielleicht Gott selber, also nicht vielleicht
ich würde sagen, das Person, christliche Denken.
Ja, genau. Das ein bisschen als Denken. Personifikation auf jeden Fall. Dann, weil ich das ein bisschen angedeutet habe, mit was denn so ein bisschen Kollaborateur mit der Pest
ist. Ja, ich habe auch schon Nationalsozialismus angesprochen vorhin.
Es gibt zwei große Metaphern in dem Werk. Einmal die historisch-politische Metapher, dass die Pest, so die braune Pest, die Nazis ist. Ich meine, das wurde während des Zweiten Weltkriegs geschrieben und dann.
Vielleicht kurz als Einordnung, was ist in Frankreich
passiert?
Nationalsozialismus einfach nochmal.
Passiert, ja. Also 1940 haben die Deutschen Frankreich überfallen und in sehr kurzer Zeit Frankreich besiegt und besetzt. Dann gab es zwei Regime, einmal das von Deutschland besetzte nördliche Frankreich und das südliche Vichy-Frankreich. Und die waren auf jeden Fall auch sehr national oder faschistisch geprägt und so weiter. Ja,
Vichy war so ein alter Erster Weltkriegs-General,
Vichy war die Stadt, in der
Aber
das war, glaube ich, Pétain, der ist auch egal. Auf jeden Fall.
Der so sehr, sehr konservative Ansichten hatte und so ein Führerregime auch, so ein faschistisches Frankreich schaffen wollte und um das zu schaffen, hat er dann mit den Nazis zusammengearbeitet.
Ja.
Auch sehr antisemitisch.
Ja, ja. Ich meine, es ist jetzt zu kompliziert, das in die ganzen Details reinzugehen.
Und Camus war in der Resistance, also im Widerstand dagegen.
Ja. Wichtig ist auf jeden Fall zu wissen, hier wird dieser Schmuggler als Kollaborateur dargestellt und ich meine, er stirbt ja auch am Ende, wird verrückt. Also das ist auf jeden Fall keine gute Person. Vielleicht so ein bisschen ein Seitenhieb gegen die, ein bisschen so, passt auf, wer ihr seid oder so, keine Ahnung. Und die restlichen kann man auch natürlich sagen. Die Pest, ich glaube am Ende, also die Pest ist nicht weg, sie ist nur für jetzt besiegt. Und ich glaube, das ist etwas, woran man immer denken muss, dass so eine braune Pest auch immer wieder kommen kann. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch eine Warnung von der
Rindkrieg. Ja, und wie auch gesagt wurde, das jeder so ein bisschen die Angst davor oder auch vielleicht selber so ein bisschen so Symptome in sich trägt. So.
Ja. Dann gibt es die moralisch-philosophische Metapher. Praktisch, was ist das Gute und was ist das Schlechte im Menschen? Und ich glaube, da haben wir auch in der Personenzusammenfassung oder Charakterisierung gerade drüber geredet, wer ein guter Mensch, was ein schlechter Mensch und so weiter ist. Mhm. Auf jeden Fall so ein bisschen, wir sehen hier eine imperfekte Welt, unsere Welt vielleicht und durch die literarische Verarbeitung von Camus, wie die Menschen dort reagieren, wie Rieu, vielleicht das Idealbild von Camus, dort reagiert, zeigt uns dann auch Camus, was dann das Idealbild von ihm ist. Genau. Was noch vielleicht als große Gesamtinterpretation.
Ja, da bin ich
nicht Gesamtinterpretation, also überspannende Interpretation zu sagen ist. Nämlich, du hast ja gesagt, oder wir haben gesagt, dass es in einem Jahr ist, wo der...
Ja, die Pest am Anfang ausbricht und dann später die nach einem Jahr alles wieder gut ist. Ich möchte hier vielleicht noch kurz einfügen, warum ich gemeint habe, dass das Ganze nicht so ganz zur Corona-Pandemie gepasst hat,
ja,
weil das hier gerade gut passt. Du hast ja gemeint, das ist im Prinzip eine Metapher für die Nazis und wie man im Prinzip da sich verhalten soll, einen Widerstand in sich bewahren soll.
Ja.
Ich finde, wenn man das erkannt hat oder wenn man das im Hinterkopf hat, es geht eigentlich in dem Buch nicht wirklich um eine Krankheit. Also klar.
Ich meine, man kann ja, das ist auch ein bisschen kritisch dargestellt, dass man ein Virus mit dem Faschismus gleichsetzt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat.
Das Pest und Bakterium, kein Virus, aber ja.
Ja, aber den Kron,
ja gut, ja,
okay, von mir aus. aber gut, dass du es sagst, es ist auch wichtig. Aber das ist ein bisschen eine Reinwaschung von den eigenen Leuten, die Pest in sich tragen. Also man ist selbstverantwortlich, ob man Faschist ist oder nicht. Ja. Wenn man die Pest hat, nicht. Also, das ist so ein bisschen der große Kritikpunkt an Camus oder an dieser Interpretation, dass man eben schon selbst verantwortlich dafür ist, ob man Nazi ist oder nicht.
Ja, ich fand es jetzt besonders auf die Corona-Pandemie irgendwie nicht passend, weil so der insgesamt der Tenor, was man machen sollte, während der Corona-Pandemie sitzt daheim und macht gar nichts war, während in diesem Buch eigentlich gesagt wurde, geh raus und hilf Leuten, mach was dagegen. Also natürlich könnte man der Corona-Pandemie auch Leuten helfen, das will ich jetzt gar nicht abstreiten oder sowas.
Aber das war nicht der Tenor.
Der Tenor war, du hilfst den Leuten am besten, indem du daheim sitzt und dich isolierst und gar nichts machst. Und hier war eben, geh raus, hilf anderen Leuten. Und deswegen fand ich das nicht
passend. Verstehe ich, aber trotzdem finde ich es trotzdem sehr passend auf die Corona-Pandemie, weil das, was Menschen machen, ist unterschiedlich, aber das, wie es auf Menschen wirkt, das passt sehr gut. Dass es erst verschwiegen wird. Gut, in Europa war das jetzt nicht unbedingt krass so, aber wo Corona ausgebrochen ist, in China wurde es erstmal ein bisschen verheimlicht. Das ist genau das, was hier passiert.
Ja.
Und dann, dass Menschen Angst haben, dass diese bedrückende Weltuntergehungsstimmung ein bisschen herrscht. Ich finde, also ich habe schon.
Und dann aber auch wieder der Normalzustand eigentlich.
Dann wieder kompletter Normalzustand und wir haben es eigentlich schon fast vergessen.
Ja. Das erinnert mich auch ein bisschen an Tschernobyl, muss ich gerade sagen. Da war das ja eigentlich sehr ähnlich.
Ja.
Aber wie ist das im Buch dargestellt?
Ja, also in diesem Jahr, das ist was Symbolisches. Der erste Kapitel ist der Frühling, das ist so die Exposition, was passiert, wie fängt es an. Dann der Sommer ist dann die Steigerung, mehr Menschen sterben. Dann der Spätsommer ist der Höhepunkt.
Und dieses Kind dann auch stirbt, ne?
Ja, dann im Herbst ist dann das retardierende Moment, wo es sich ein bisschen rauszögert. Und dann Winter ist dann die Auflösung. Eigentlich ist ja im Januar die Pest schon vorbei, aber im Februar wird erst die Blockade, die Quarantäne gelüftet.
Ja.
Was ich ein bisschen interessant finde, also weil Februar ist ein bisschen, also ist zwischen Winter und Frühling, so eigentlich könnte jetzt das Buch von neu anfangen. Das ist so ein bisschen ein Kreislauf.
Ja.
Und Menschen haben eigentlich nichts gelernt wieder. Das ist ein bisschen schlecht. Ein bisschen nicht krank, aber traurig ein bisschen, finde ich.
Ja, ich muss sagen, also weil du jetzt schon ein bisschen interpretativ geworden bist, also jetzt sage ich schon die ganze Zeit bei der Analyse, aber ich fand jetzt hier die gesamte Interpretation, zumindest war jetzt für mich irgendwie relativ einfach, deswegen weiß ich jetzt auch nicht so viel zu sagen. Also man soll sich fürs Gute statt fürs Schlechte entscheiden und dafür konsequent
kämpfen. Krasse Erkenntnis.
Also wie der Arzt hier, so, der sich halt für das Gute entscheidet und nicht aufgibt, sondern weitermacht. Und auch wenn es sinnlos erscheint oder soll man da helfen, gerade weil alles sinnlos ist oder gerade weil sonst alles sinnlos ist. Also hier wieder bezogen jetzt auf diesen Existenzialismus von Camus, den haben wir ja schon relativ oft erklärt. Also die Welt ist absurd und dagegen muss man sich dann auflehnen, weil sonst das einzige die Möglichkeit die Selbstmord ist. Aber in diesem Auflehnen gegen die Sinnlosigkeit findet man dann wieder mehr oder weniger einen Sinn. Ja, und weil das jetzt hier so einfach ist, ich jetzt aber hier nicht das alles einfach beenden wollte, habe ich noch einen kleinen praktischen Bezug. Also wie kann man die Pest anwenden? Und da habe ich eben von Isabel Kielens von Uni Potsdam einen Artikel gefunden, die Rezeption Albert Camus, also besonders auf die Pest bezogen in Lettland. Kurze Zusammenfassung von Lettland, das haben wir ja schon mal zusammen besucht. Also da sind wir tatsächlich schon mal zusammen hingereist. Das war sehr lange Teil der Sowjetunion im 20. Jahrhundert.
Auch Teil des Zarenreichs. Aber ja.
Und es war eigentlich so ein eigenes Volk, haben eine eigene Identität.
Ja, eine eigene Ethnie.
Ja, und die hatten dann einen sehr langen, großen Kampf für Unabhängigkeit und sind teilweise auch jetzt noch damit beschäftigt, dass sie sich da loslösen müssen und aus diesem zentralisierten Kommunismus rausgehen hin zu einem individuelleren, freiheitlichen System. Und das geht halt jetzt auch nicht so ganz schnell über Nacht. Also zum Beispiel auf dem Arbeitsmarkt muss man da erstmal neue Möglichkeiten schaffen, wenn man da aus eben so einem kommunistischen System kommt. Und tatsächlich hat Camus genau zu dieser Zeit gelebt, als Lettland von dieser westlichen Welt so ein bisschen abgeschottet wurde. Also so 40er Jahre, 50er Jahre, Stalin-Ära. Und
also im Zweiten Weltkrieg wurde Lettland von den Sowjets eingenommen und danach...
Ja, erstmal von den Nazis, aber dann...
Ja, aber darum geht es jetzt nicht.
Genau.
Um die Sowjetunion.
Genau.
Und seitdem bis 1990 war Lettland Teil der Sowjetunion.
Und die Sowjetunion hat zur Pest eben gesagt, also da hat einer der das bewerten musste, festgestellt, dass hier die nihilistische Haltung gegenüber dem sozialen Kampf zum Programm geworden ist, und das ist jetzt ein Zitat, eine entschlossene, der Pestseuche ausgesetzte Stadt beschreibend, sieht der Autor keinerlei Möglichkeit des rationalen, organisierenden Kampfs gegen den wütenden Tod. Also ich weiß nicht so ganz, ob der Autor das überhaupt gelesen hat, das Buch, aber es wird auf jeden Fall klar, dieses Buch wird erstmal verboten, und was verboten ist, hat natürlich
einen Reiz.
Und nach der Stalin-Ära wurde eben dann die Pest als eines von eher wenigen französischen Werken wieder auf die Literaturliste gesetzt. Und vielleicht, weil es verboten war, vielleicht, weil es eben gerade aus der Zeit kommt, wo das sowas verboten war, hat es dann eine sehr große Resonanz geführt. Bestimmt auch wegen dem Inhalt. Also in dem Buch geht es ja darin, die Größe des Menschen darin zu sehen, dass ein Kampf fortgeführt wird. Und deswegen hatte das dann besonders 1990 so einen kleinen Hype, wurde immer wieder aufgegriffen. Es gab Zeitungsartikel, Vorträge zu diesem Buch über Albert Camus und dem seiner Haltung. Im 1990 war dann die Unabhängigkeit Lettlands von der Sowjetunion, wo noch diese große baltische Menschenkette gewählt wurde. Also da war gerade dieser Kampf voll im Gange. Und vielleicht hat eben auch die Pest dazu beigetragen, dass Lettland jetzt hier unabhängig wird. Und vielleicht hilft es immer noch den Leuten dort, die sich eben noch weiter loslösen müssen. Wie gesagt, das geht nicht über Nacht, hier sich für den Kommunismus zu entscheiden, und vielleicht sehen die da einen Trost drin. Einfach nur als, sagen wir es, dieses Buch hat hier in Lettland zumindest eine gewisse Bedeutung und hat den Leuten da geholfen, praktisch etwas umzusetzen.
Schön, ich finde es cool, mal so ein bisschen spezifischeres Anwendung auf diesem Buch zu sehen, nicht nur irgendwie auf das Buch bezogen, sondern was dieses Buch in einem bestimmten Land oder bei einem bestimmten Thema was ausgelöst hat. Ja. Das finde ich richtig interessant. Und das ist gut, schön, dass du es gefunden hast.
Ja, wir haben, glaube ich, in den letzten Folgen auch Camus sehr groß kritisiert und so. Also es hat anscheinend, also gut, je nachdem, wie man jetzt gegenüber der Unabhängigkeit von Lettland steht, aber jetzt hier als Europäer, EU-Bürger,
so ist es gut.
Ist es natürlich was eher positiv zu werden ist, genau.
Ja, aber gut, vielleicht um das nochmal ein bisschen zu relativieren, auch wenn die Pest an sich vielleicht jetzt nicht das Buch ist, dass man
unbedingt... Das du.
Das ich vielleicht jetzt so gern mag. Ich finde schon, man muss schon dazu sagen, dass die Atmosphäre einer Pest, nachdem man jetzt auch die Corona-Pandemie durchgelebt hat, sagen kann, hat das schon sehr gut getroffen, finde ich, oder? Das
stimmt. Gut, dann würde ich sagen, das war die heutige Folge Spargel auf dem Balkon. Wir stellen uns jetzt aber noch, wie immer, die nicht mehr ganz so ernst gemeinte Abschlussfrage. Viel Spaß dabei. Okay, pass auf, meine Abschlussfrage heute. Denkst du, Rieu hatte wirklich eine Wahl? Also, der Tenor von diesem Buch ist ja so, Rieu ist ein guter Mensch, der hat sich dafür entschieden, Leute zu helfen. Ich habe irgendwie so das Gefühl, oder ich musste dran denken, er musste gewissermaßen helfen, oder? Also ich meine,
weil er Arzt war.
Ja, er ist Arzt, dieser Eid wird, glaube ich, auch angesprochen, aber das spielt jetzt nicht so wirklich eine Rolle. Ich würde sagen, einfach aus sozialem Druck oder einfach aus, du bist Arzt, du hast eine gewisse Gewohnheit, du hilfst Leuten, das ist so dein Beruf, das ist so das, was du machst. Als ob man jetzt, wenn eine Krisensituation eintreten würde, dann sagen würde, nö, mache ich jetzt nicht mehr. Ich meine, du musst doch da helfen, oder? Also
Ich weiß, was dein Problem ist, aber ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen, dass das einfach auch ein literarisches Werk ist. Man kann aber sagen, ja, Rieu ist jemand, also Camus hat sich gedacht, okay, ich habe jetzt eine Person, die soll jetzt Leuten helfen. Es ist eine Krankheit. Was für einen Beruf hat er wohl? Arzt, dass er da helfen muss. Weißt du, was ich meine? So.
Ich glaube, es wäre besser gewählt, wenn das Buch über, und ja, der kommt auch drin vor, Raymond oder so geht, der erst vielleicht was ganz was anderes macht und dann sich aber am Schluss
dazu das entschließt, eine stärkere zu helfen Message. Ja, ja. Vielleicht, aber der, wenn dann.
Wie gesagt, er kommt ja drin vor, also die Message ist eh schon da, aber es wäre nicht so stark.
Wer ist denn die Hauptperson im Rieu, weil er, das ist ja der Idealbild des Menschen. Und nicht wie ein Mensch sein soll, wird er da gezeigt. Und Camus möchte nicht sagen, okay, alle Menschen, verändert euch jetzt, sondern er will ja nur zeigen, wie es perfekt ist, sag ich mal so. Und nicht, wie die Veränderung unbedingt passiert. Also klar, würde ich sagen, das ist jetzt der Sinn des Buches, wenn jetzt Raymond die Hauptperson ist. Ist er aber nicht.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Mir ist aber gerade auch der Gedanke gekommen.
Und es wäre auch eine gute Interpretation, es wäre auch eine gute Geschichte, wenn jetzt der Arzt, der eigentlich es helfen sollte und eigentlich, ja, keine Ahnung, den Eid geschworen hat, wenn er es nicht macht. Das wäre auch eine gute Geschichte.
Ja, das stimmt.
Das ist aber nicht das, was er aussagen wollte. Er wollte sagen...
Aufschreiben.
Nee, das ist das, was er sagen wollte. Er wollte sagen, okay, nicht nur vielleicht, ja, wenn du in der Situation bist, helfen kannst, dann helf auch. Und auch selbst, wenn du nicht in der Situation bist, helf auch.
Was mir gerade kommt, wofür Raymond eine sehr gute...
Analogie ist?
Oder einfach ein sehr gutes Sinnbild ist.
Ja.
Er hat schon vorher Leute geholfen und er hat auch während der Pest Leute geholfen. Also quasi...
Rieu. Deswegen nennen wir die Namen nicht.
Ja. Er hat während sein... Also ob Pest ist oder nicht, er hat genau gleich gehandelt. Also so, dass... Was
ist um egal.
Ihn rum
ja,
ist,
ist,
spielt
gut.
keine Rolle,
ja,
sondern
ist gut.
Er handelt einfach schon von sich aus gut. Also er, so, ja genau, was um ihn rum ist, ist egal, er kann es durchstehen, er hat immer das Gleiche. Er kann, durch seine Einstellung kann er alles, was um ihn rum passiert, selbst wenn es so eine krasse Notsituation ist, gut durchstehen und ich glaube, das ist damit bin ich zufrieden. Also damit kann ich sagen, die Frage, denkst du, Rieu hatte wirklich eine Wahl? Du hast gesagt, es ist eine literarische Person und ich glaube, die sollte darstellen, dass wenn du diese Philosophie von Camus, wenn du die hast, dann kannst du alles schaffen.
Ah, das ist eine gute Interpretation, finde ich gut. Gut, dann mache ich mal hier so ein Piggyback über deine Frage, wie würdest du dich verhalten, wenn du Rieu wärst? Würdest du, wie Camus es sagt, dich verhalten? Würdest du anderen Leuten helfen und denkst so, nee, ich möchte nicht sterben?
Also ich würde auf jeden Fall meinen Beruf weiter ausführen. Wie gesagt, ich
glaube auch... Also Podcaster?
ich bin ein Arzt.
Ja, ja.
Also so, ich glaube, ich, wie gesagt, sozialer Druck. Also ich glaube nicht, dass ich da wirklich eine Wahl hätte. Beziehungsweise ich würde das bestimmt auch als meine Pflicht ansehen. Ich wäre aber auch sehr vorsichtig, muss ich auch sagen.
Ja.
Du?
Nö.
Scheiß drauf, ich schmuggle mich aus der Stadt.
Weiß ich, also ja, ich glaube, wenn ich jetzt Rieu wäre und ich bin schon seit Ewigkeiten Arzt, dann ist man sowieso immer bei Kranken und dann juckt es einfach einen.
Dann hat man so ein krasses Immunsystem.
Ja.
Weißt du, da kann gar nichts mehr kommen.
Ich glaube, das ist eine gute Antwort.
Besser wird's nicht. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Auf Wiederhören, sagen Konrad
und Philipp.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.